Lasst uns beten. Heiliger Gott, erschrocken blicken wir auf zum Kreuz. Aber wir wagen darauf zu vertrauen, dass Jesu Tod uns die Versöhnung bringt. Lass sein Sterben uns zum Sieg und seine Gerechtigkeit uns zur Gnade werden, damit wir Frieden finden, um seiner Liebe willen unser verkehrtes Leben lassen und ihm zum neuen Leben folgen. Jesus Christus, unsere in seinem Namen bitten wir. Amen. Ihr Lieben, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste heute in diesem Gottesdienst, das Buch Jesaja des Propheten wirft viele, viele Jahrhunderte vor den Ereignissen, von denen das Neue Testament berichtet, auf die Erfüllung der alten Aussagen hin. Und wenn man diesen Text liest, dann erstaunt man, wie sehr sich diese Prophetie im Testament später erfüllt hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Wir leben die gegenwärtige Zeit, wir Menschen zu verdrängen suchen, was aber doch schon immer Realität menschlichen Lebens war. Krankheit, Schmerzen, Leid, aber auch der Verlust des Lebens, der Tod. Wir Menschen haben gelernt, uns dem zu widersetzen. Wir leben in einem Land heute, wo kranke Menschen Hilfe erfahren durch Forschung und hochentwickeltes Gesundheitssystem, Labors, Krankenhäuser, Behandlungsmethoden, technische Geräte. Und doch wissen wir auch um die Grenzen der Götter in Weiß und die Grenzen der Technik und des Wissens, und auch Geld macht nicht automatisch gesund, auch wenn man viel davon hat. Im Mittelalter gründeten sich Ordensgemeinschaften, deren vorrangige Aufgabe in der Pflege und Begleitung Kranker und Sterbender lag. Wir haben ein Bild vor Augen, viele kennen das, mehr oder weniger ist es bekannt, der Isenheimer Altar. Im elsässischen Isenheim gab es das Kloster der Antoniter, des Antoniter Spitalordens. Das Kloster nahm viele kranke Menschen auf, insbesondere diejenigen, die an der damals weit verbreiteten Mutterkornvergiftung erkrankt waren. Eine Vergiftung durch einen Getreidepilz, auch Brandseuche genannt. Diese Krankheit war damals litt unter unvorstellbaren Schmerzen. 1516 gestaltete der Künstler Matthias Gotthard Grünewald einen Altar, der in dieser Klosterkirche im Spitalorden aufgestellt wurde. Im Zentrum die Darstellung des leidenden Christus. Ein riesiges Leinwandgemälde, das größte, was es damals gab, 2,70 Meter mal 3,07 Meter. Niemals zuvor war das Geschehen von Golgatha so schmerzhaft und schockierend als ein Ereignis von Not und Qual dargestellt worden. Es sollte zum Mitleiden auffordern, aber nicht nur. Und vielleicht an der Stelle in Klammern gesagt, wenn wir heute in eine normale evangelische katholische Kirche kommen, dann haben wir in der Regel den Gekreuzigten vor Augen Und es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die sich daran auch stoßen, dass da vorne ein Gehängter aufgehängt ist. Manche sagen, wir haben Kinder unter uns. Wieso zeigt man solche Abscheulichkeiten? Dazu muss man natürlich auch sagen, dass es nicht üblich war, das Bild des Gekreuzigten oder Szenen aus seinem Leiden das ganze Jahr überhängen zu lassen, sondern früher war es so, dass man nur in der Passionszeit die Bilder der Kreuzigung und des Leidensgeschehens geöffnet hat. Das heißt, in dieser Zeit hatte die versammelte Gemeinde oder auch die Einzelnen eine Anschauung davon, wem sie Sündenvergebung und Leben zu verdanken haben. Ansonsten wurde der Altar zugeklappt. Heute macht man es umgekehrt. Aber das nur am Rande. Der Isenheimer Altar mit diesem riesigen Bild und der Darstellung des Leidensgeschehens hatte seinen Sinn. Wenn ein Kranker ins Kloster gebracht wurde, dann brachte man ihn zuerst vor den Altar. Also nicht in irgendeine Aufnahme und füllen Sie mal das Protokoll hier aus und das Formular und so weiter, sondern man brachte ihn vor diesen Altar. Man hoffte auf das Wunder der Heilung. Das war der Ort des Gebetes. Aber in jedem Fall hoffte man auch auf Trost durch die Betrachtung der Bilder. Der Mensch auf dem Bild in der Mitte, Christus, der Schmerzensmann und die Aussage und die Erinnerung, er trägt unsere Krankheit. In das Bild des Gekreuzigten hatte Grünewald alle Merkmale und Symptome der Brandseuche hineingemalt. Die sich da auskennen, die können das deuten und sagen, er hat es so gemalt, wie auch die Kranken aussahen mit ihren Krankheitssymptomen. Er, Christus, trägt dieselben Merkmale. Er ging in dasselbe Leiden hinein. Und er trug Leid und Schmerzen, wie die Angehörigen der Kranken, symbolisiert in den Gestalten der beiden Marias und des Jünger Johannes. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Diese Botschaft hat ihre Kraft bis heute nicht verloren, auch und gerade dort, wo heute gelitten wird. Schmerzen ertragen werden und Menschen sterben. Sind es auch Orte, an denen Menschen hoffen, wieder heil zu werden? Und welche Bilder haben wir heute vor Augen, die Kraft haben, Hoffnung zu wecken und zu trösten? An welche Orte flüchten sich heute Menschen? Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Sind unsere Kirchen und Gemeinden solche Orte? Sind wir als Christen in der Lage, Hoffnung zu vermitteln, oder wird auch bei uns das Leid ausgeblendet, wie es vielleicht so allgemein klischeehaft gesagt wird? Man redet nicht drüber und vielfältiges Leid findet irgendwo statt, aber eben nicht bei uns. Ist unser Wort an die Menschen noch Hoffnungswort, auch wenn das Leiden nicht aufhört und auch nicht das Sterben? Fürwahr, er nahm auf sich unsere Schmerzen. Aber sein Leiden war verbunden mit etwas noch viel Größerem, Gewichtigerem. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Er wird sein Leben zum Schuldopfer geben, vielen wird er Gerechtigkeit schaffen, er trägt ihre Sünden. Schon immer und auch heute fragen Menschen, wenn Leid und Krankheit sie betrifft, womit habe ich das verdient? Und das ist eine nachvollziehbare Frage, warum gerade ich? Aber niemand hat Leid und Krankheit verdient, niemand. Ebenso wenig, wie wir uns Gesundheit und Glück verdienen können. Wir können nicht sagen, uns geht es gut, weil... Die Schuldfrage steht dann noch im Raum. Für das Große und Ganze, aber auch für das Individuelle und ganz Persönliche. Ja, das auch. Denn wer könnte von uns vor Gott hintreten und seinen Lohn einfordern für seine Gerechtigkeit und für das, was er getan hat? Ist es nicht eher umgekehrt? Im Großen und Ganzen und auch im individuellen Persönlichen. Gottes Worte sind wahr. Wir sind schuldig vor ihm. Und wir bleiben auch in dieser Schuld. Wir sind Sünder und können uns nicht freikaufen. Und wir sind dem Tod verfallen. Aber es gibt ein Aber. Es gibt den Ausweg, den einen, das Angebot, Glaube, schau auf ihn, den Schmerzensmann. Er solidarisiert sich mit den Leidenden, aber das Leid, das er auf sich nimmt, lenkt den Blick auf die Größe und Tiefe menschlicher Schuld. Die nimmt er auf sich. Die Folge der Sünde trägt er. Er leidet wie das Lamm, das unschuldig stirbt. Jesaja bezeugt, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der größte Trost und die eigentliche Heilung liegen nicht in der körperlichen Wiederherstellung, sondern dass Gott den Riss überwindet, die Schuld tilgt, den Menschen befreit, auch mich und dich. Nur so kann Trost zum Trost werden. Leid, auch wenn es bleibt, ertragen, das Sterben und Loslassen müssen angenommen werden. Tod, du hast nicht das letzte Wort. Mit dem Mann am Kreuz bleibe ich auch im Sterben verbunden, für wahr. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Mit solcher Hoffnung, ihr Lieben, gehen wir in und durch die dunklen Tage, nicht unbedingt dunkel durch das Frühlingswetter, sondern durch die Situationen der Menschen und unsere Welt stehen. Heute und morgen und am dritten Tage wird sich sein Wort erfüllen. Es ist alles vollbracht. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft und unser menschliches Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.